Schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Le Brunch, Episode 3475 am 22. September im Jahre 2024. Begrüße ich Manu und Micha zum Brunch, zum Midnight Brunch schon fast. Es ist spät abends, wo wir diesen Brunch aufzeichnen. Wie geht's euch beiden?
Gut, bisschen groggy. Viel unterwegs gewesen, aber ich habe jemanden sehr Nettes diese Woche getroffen, deswegen.
Na komm, die Story musst du erzählen. Oder darfst du nicht mehr sagen, wo du warst?
Doch, natürlich. Kommen wir gleich zu. Micha und ich waren zufällig, ohne dass wir es voneinander wussten, gleichzeitig in Barcelona. Das hört ihr gleich im Hauptgang.
Richtig. Micha, bei dir alles gut? Gut den Flug überstanden?
Ja.
Sehr gut.
Auch groggy, aber mir geht's auch ganz gut, weil ich irgendwie jemanden getroffen habe.
Und jetzt ist die Pointe, da sagst du was ganz anderes.
Ich habe ja immer, wenn ich fliege, danach so einen super trockenen Hals von diesem Gebläse, was immer von oben kommt, was alle immer anmachen. Und gleichzeitig, wenn man das nicht nutzt, dann ist es, wenn man es nicht nutzen würde, wäre es ganz schlimm im Flieger, was so Gerüche, denke ich mal, anging, ne? Das ist immer so ein Geben
und Nehmen. Ich habe vor allem Druckausgleichprobleme. Ich hatte mal eine chronische Nebenhöhlenentzündung eine Zeit lang. Dann habe ich meine Mandel-OP gehabt. Dann wurde es ein bisschen besser. Dann habe ich keine Milch mehr getrunken. Also seit ich keine Milch mehr habe, habe ich keine chronischen Nebenhöhlenentzündungen mehr. Es ist total faszinierend. Es hängt damit zusammen. Laktoseintoleranz und so. Aber trotzdem habe ich immer noch Probleme mit diesem Druckausgleich. Und ich habe schon zweimal, einmal weiß ich noch, kam ich von CD Projekt zurück zur EGX und dann lag ich da mit der Mittelohrentzündung während der EGX.
Oh Gott.
Und deswegen habe ich immer so ein bisschen, Fliegen macht mir gar nichts, aber ich habe immer Bammel davor, dass wieder dieser Druckausgleich mir wieder eine Mittelohrentzündung. Das hatte ich jetzt schon zweimal. Einmal im Urlaub, leider auf dem Hinflug. Das ist immer das Einzige, was ich habe. Deswegen, wenn es nicht sein muss, versuche ich auch Flüge zu vermeiden. Und irgendwie, als ich neulich nach London musste, bin ich tatsächlich mit dem Zug. Das funktioniert auch super gut, dann durch den Eurotunnel, aber geht halt meistens vom Timing her nicht so gut.
Ja. Ich hatte ja eine, ich will es fast Nahtoderfahrung nennen, als 17-jähriger Junge Klassenfahrt nach Malta mit dem Flug und dann der Landeanflug. Da hatte ich auch mit dem Druckausgleich gleich so unfassbare, das kann man schon nicht mehr Probleme nennen, bin da wirklich fast gestorben, was sich da an Schmerzen auf einmal hinter dem Auge und so auch zwischen den Ohren hatte, also mitten zentriert im Gesicht. Und ich hatte danach keine Entzündung oder sowas. Ich war nicht mal erkältet. Ich weiß nicht, was es war, dass da so ewig in der Höhe geflogen wurde, die so unangenehm war. Und das war ich überlege gerade, ich glaube, das war mein erstes Mal fliegen. Und dann hatte ich direkt diese krass schlimme, mega schlimme Erfahrung. Es war dann ich habe da geheult, ich habe gestanden, ich war nicht angeschnallt. Die Leute haben mich alle, so drei Leute haben mich gehalten, weil ich so geschrien habe. Und es war natürlich ganz toll. Die ganzen Klassenkameraden dachten nicht, was ist das für ein Spinner? Was war der denn für ein Terz? Aber ich konnte mir nicht helfen. Das hatte ich seitdem dann aber nie wieder. Zum Glück schon auf dem Rückflug von Malta, da wo ich natürlich mega Panik schon hatte, war es dann nicht mehr so schlimm. Und seitdem hatte ich nur mal so, halt ein bisschen Druck hinter den Augen. Aber nie wieder so dermaßen schlimm wie da. Ich möchte echt, bis heute weiß ich nicht, was das gewesen sein könnte.
Ja, wenn da irgendeine Blockade ist, ich merke es ja auch immer, wenn ich merke, ich habe so ein bisschen Schnupfen, dann ist es fies und immer Nasenspray und solche Geschichten dabei, Kaugummis, Gähnen und so. Also ich bin da immer voll beim Landen und Starten immer alles Zeug irgendwie dabei und jetzt war mein Nasenspray leer und ich hatte schon wieder Panik. Also wenn da irgendeine Blockade ist, dann kann halt dieser Druckausgleich und das ist wirklich stechende Schmerzen. Ich kann das total nachvollziehen. Ja, stechend ist manchmal dann immer so an, als wenn jemand mit so einer Nadel so langsam pro gesunkenen Kilometer so langsam die heiße Nadel weiter ins Ohr schiebt. Oh.
Krass, genau das hatte ich quasi mit den Augen. Interessant. Ja, ja, durchgestartet sind auch wir in der letzten Woche. Wir haben nämlich wunderbare Premium-Episoden veröffentlicht. Hier bei Instant Moin ging es unter anderem um Frostpunk 2. Da habe ich einen Test Podcast mit der guten Elena aufgenommen. Endgegner Menschheit heißt das Ganze. Das ist also auch ein bisschen philosophisch, wie man es erwarten kann in diesem Endzeit-Szenario. Sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr interessanter Cast, sehr faszinierend. Hört unbedingt einmal dort rein, wenn ihr euch für diese Dystopie interessiert. Dann ist ein 10 out of 10 Game, zumindest auf IGN Deutschland, ebenfalls im Cast gewesen, nämlich UFO 50. Hm. Manu, vielleicht magst du kurz einmal umreißen, die Liebeserklärung ja. an die Videospiele.
Das neue Spiel von Derek Yu und Freunden. Derek Yu kennt ihr von Spelunky. Mossmouth heißt seine Firma. Die haben jetzt 7 oder 8 Jahre lang an UFO 50 gearbeitet. Und es ist so ein faszinierendes, cooles Projekt. Ich dachte erst, es ist einfach nur so eine Retro-Spiele-Sammlung. Ist es im Endeffekt auch, aber halt diese ganze Prämisse dahinter. Da haben sich diese 5, 6 Jungs, das sind nur Männer, lauter Indie-Entwickler zusammengesetzt und haben sich überlegt, wir machen wir programmieren quasi das gesamte Oeuvre eines fiktiven Spielestudios. Die haben das UFOsoft genannt und sie tun quasi so, als hätten sie auf dem Speicher diese Spielesammlung gefunden und sind jetzt quasi die Kuratoren, die diese 50 Spiele jetzt neu rausgebracht haben. Also man hat quasi einen Schatz entdeckt, die unentdeckten Spiele von UFOsoft. So, nicht die unentdeckten, aber halt jetzt sie wieder herzustellen. Jedes einzelne Spiel davon ist neu programmiert worden, aber innerhalb des Gesamtkosmos-Kontextes gedacht. Also sie haben gesagt, wir machen jetzt ein Spiel, das ist ein simpler Plattformer von links nach rechts, aber aus dem Jahr 82. So, ja. Und das geht dann bis zum Jahre 89. Und dann haben die sich halt auch überlegt, wie hätte die Grafik ausgesehen auf diesem fiktiven, auf dieser fiktiven Hardware des LX. Wie hätte ein Spiel ausgesehen, was eine Mischung ist aus einem Run and Gun und Lemmings, ja, und haben dann das gesagt und dann eben noch so Assets verwendet, wie sie 86 waren. Das heißt, dass im Laufe dieser Spielekollektion von Spiel 1 bis 50 merkst du auch, wie die Grafiken immer besser werden, wie das Studio größer wurde. Es gibt innerhalb dieser 50 Spiele auch Sequels und Fortsetzungen, ja, und dann auch so Gimmicks, wo du dann denkst, okay, klar, natürlich hätten die damals in den 80ern dann, als dann die ersten Pseudo-3D-Spiele rausgekommen sind, natürlich auch alles aus diesem LX-System rausgeholt. Und dann hast du so der dritte Teil von so einem Spiel fühlt sich dann eben halt auch an, wie damals diese ersten 3D-Spiele waren. So faszinierend. Und das Geile daran ist, bei UFO 50, jedes dieser einzelnen Spiele hat in sich nochmal doch spürbar moderne Designkonzepte drin. Also es gibt zum Beispiel auch einen Deckbuilder da drin, der sich anfühlt wie aus den 80ern, aber so da gab es Deckbuilding. Genau, aber da gab es Deckbuilding ja noch nicht. Ja. Und die haben aber es hingekriegt, das authentisch sich anfühlen zu lassen, als wäre halt ein Deckbuilder 1987 irgendwie entwickelt worden. Ja. Super cooles
Ding. Das ist schon sehr, sehr stark. Ich bin auch sehr gespannt, will das auch unbedingt noch spielen. Es wäre endlich mal eine Retro-Erfahrung, wo ich nicht schon alles kenne.
Ja, genau. Sozusagen. Und deswegen hat es mich auch angesprochen, weil ich bin ja echt nicht der größte Retro-Fan, aber man merkt bei diesem Spiel, dass da moderne Designkonzepte drinstehen, aber nicht so umgesetzt, wie sie viele andere Spiele haben, die nur einen Retro-Look haben, die dann aber halt so sind, wie sie jetzt halt 2024 rauskommen, die so damals nicht hätten auf der Hardware sein können. Und das kriegen die hier eben beides gut hin, sich modern anzufühlen. Also nicht modern ist der falsche Ausdruck, aber eben die
da
Liebe
man, doch, wie sich das Spieldesign auch verändert hat.
Ja. Die Liebe zu Spieldesign und die Entwicklung des Spieldesigns. Also es ist ein ziemliches Meta-Ding dann auch. Und natürlich steckt da auch noch ein bisschen was drin. Also da ist dann halt noch, du kannst die Lore im Hintergrund irgendwie auch erkennen. Manchmal siehst du auch, wie Assets wiederverwendet werden. Und es gibt auch noch so ein paar ungelöste Geheimnisse. Also da ist dann auch so ein Terminal, da kannst du so Codes eingeben. Und da entwickelt sich jetzt auch wie so ein ARG quasi außerhalb des Spiels dazu, dass du da wahrscheinlich auch noch 2, 3 versteckte Spiele freischalten können wirst. Also da ist auch noch mehr dahinter. Ah. So, ja, die haben sich da richtig Story überlegt da hinten dran, wie die Spiele sich entwickeln. Richtig cool.
Cooles Projekt. Genauso ein cooles Projekt ist vielleicht auch Dustborn. Das wird sich zumindest der Director Ragnar Tornqvist gedacht haben. Der hat das nämlich entwickelt. Und Micha hat mit ihm gesprochen. Micha, vielleicht magst du kurz umreißen, um welche 2, 3 Fragen es primär ging.
2, 3 Fragen? Ich habe eine Stunde mit dem geredet.
Ich weiß, aber vielleicht machen Sie Werbung für Ihr Interview.
Ja, ich habe, also Dustborn ist das, ist ein Narrative-Driven Adventure oder wie man sagt, so ein bisschen im Stil von Life is Strange oder so und sieht aus wie ein Comicbuch, hat so einen sehr, sehr coolen Comic-Stil und ist vor allen Dingen eine sehr interessante Geschichte gegen Faschismus von einem diversen Cast. Und das hat das Spiel leider so in das Augen Feld, also in das Blickfeld von
so Zielscheibe, fast schon.
Ja, so als Zielscheibe von der rechten Community so gerückt. Mhm. Also die ganze, ich weiß nicht, wie man die jetzt nennen soll, Gamergate 2.0 oder so, auf jeden Fall diese Vollpfosten, die jetzt halt diesen Kulturkampf da total antreiben und halt diese Steam-Listen machen, ne, mit Steam Baby Inc.
Unangenehm, ja.
Super, ihr wisst genau, welche Leute ich meine. Ja, und die haben sich das halt auserkoren als großes Ziel. Und das ist ein bisschen scheiße natürlich, weil dieses Spiel ist ja seit über 4 Jahren wie jedes Spiel in Entwicklung gewesen. Zu der Zeit, als das entwickelt wurde und als diese Initialzündung kam, das war dann eher motiviert von der politischen Atmosphäre der USA, obwohl der Tornquist natürlich aus Norwegen kommt. Und darum geht's halt auch. Also er spielt in einem fiktiven USA, also in so einer Parallelwelt. Da hat Kennedy seinen Anschlag überlebt und seine Frau ist aber dabei gestorben. Und das hat ihn aber dazu gebracht, einen, also Stück für Stück, einen faschistischen Staat aufzubauen, was ein super krass provokantes Hintergrundgeschichte irgendwie ist. Also nicht er selbst, aber diese Armee, die er aufgebaut hat, die wurde dann von anderen Politikern übernommen und die haben dann daraus diesen Staat Pacifica geformt. Und da muss also in unserer Zeit eine Gruppe von Personen durch, die in jeglicher Hinsicht divers ist. Also die sind, also da gibt es irgendwie keine einzige weiße Person in dieser ganzen Gruppe. Alle haben irgendwie einen anderen ethnischen Hintergrund als nicht amerikanisch sozusagen. Da ist ein Mexikaner zum Beispiel dabei. Es gibt eine diverse Person. Da ist eine Genau, das ist erst eine Muslimin dabei. Also ein super interessanter Cast, richtig cool. Mhm. Die Hauptfigur ist eine schwarze Frau. Und das, da reicht ja schon alleine schon, um diese Gruppe von Leuten, über die wir gerade gesprochen haben, so auf diesen Plan zu rufen. Das ist ein cooles Spiel, weil es interessante politische Botschaften halt auch hat.
Auf jeden Fall.
Aber davon abgesehen halt aber auch einfach einen coolen Cast. Also es ist wirklich sehr gut gesprochen und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe bei IGN eine Review geschrieben, habe 7/10 gegeben, weil das Spiel hat leider so neben den sehr guten Dialogsequenzen nicht so gute Kampfsequenzen. Mm, die sind leider zum Glück, ja, die sind leider sehr kurz, die sind zum Glück sehr kurz, sodass man sich schon auf den Adventure-Teil beziehen kann, weil das ist so die einzige Kritik. Naja, aber in diesem Interview ging es, das habe ich auch gemacht, während ich dieses Spiel gespielt habe. Und deswegen konnte ich Fragen stellen, die sich sehr, sehr stark auf dieses Spiel bezogen haben. Und wir haben erstmal hauptsächlich über den Entstehungsprozess gesprochen. Also wie ist er auf die Idee gekommen, dieses Spiel zu machen? Und all das, was ich euch erzählt habe, war da zum Teil auch drin. Wie ist die Entwicklung? Und ich habe erst ganz zum Schluss diese Frage gestellt, wie findet ihr das jetzt, dass das so im Visier
Zielscheibe wird?
Ja. Genau, also ich wollte jetzt nicht, dass dieses ganze Interview davon überschattet ist. Deswegen habe ich das ganz zum Schluss gestellt. Und das war dann aber auch, er hat eine ganz gute Antwort darauf geliefert. Es ist ganz interessant. Ich kann das Spiel empfehlen. Wir werden dazu noch eine Einzelbesprechung machen. Irgendwann demnächst irgendwie in diesem Jahr. Da habe ich mir schon eine Person ausgesucht, mit der ich das besprechen möchte. Und das wird aber etwas später kommen. Und das Interview ist ganz spannend, weil man da halt viel über diesen Entstehungsprozess des Spiels herausfindet.
Schön. Mhm. Wer diese Episoden hören möchte, Frostpunk, UFO und Dustborn, das Interview, der unterstützt uns entweder jetzt schon bei steadyhq.com/insertmoin oder patreon.com/insertmoin oder tut das in Zukunft und kriegt dann auch Zugriff auf die 3474 anderen Episoden von Inside Moin oder so ähnlich. Jedenfalls mehr, als ihr jemals hören könntet. Ein großer Fundus, der dort auf euch wartet. Und jetzt hören wir von Manu Fritsch über den Plucky Squire.
Wir bräuchten eigentlich so einen Bumper noch, oder?
Und jetzt. Ja, wir brauchen das wird alles kommen.
Plucky Squire, genau. Ich habe ein bisschen weitergespielt im Flugzeug auch. Wunderbar, auf dem Steam Deck auch zu spielen. Ich hatte es ja schon kurz, glaube ich, erwähnt. Ich habe die Demo, die Preview so gespielt und habe mich sehr jetzt drauf gefreut, Plucky Squire oder der kühne Knappe, wie es bei uns heißt, weiterzuspielen. Und ich bin schon so ein bisschen verliebt in dieses Spiel. Das Einzige, was man diesem Spiel tatsächlich vorwerfen könnte, wäre, dass es ein Ticken zu einfach ist. Was aber durch den Look und durch die Ästhetik, man spielt einen Kinderbuchhelden. Ja? Und das ist jetzt kein reinrassiges Kinderspiel, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt auch ein Spiel, was junge Menschen durchaus auch so my first Jump'n'Run, so ja, in die Richtung. Also es ist, Astrobot fängt ja auch sehr einfach an und wird dann hinten raus richtig knackig schwer. Und Plucky Squire bleibt aber relativ seicht, was jetzt den Skill angeht. Und ich würde es dem Spiel gar nicht so, das Spiel da gar nicht so hart ins Gericht nehmen, weil es halt von der Ästhetik auch passt zu diesem Spiel. Aber es ist so unfassbar schön kreativ. Also es fängt ja an im Buch, also du spielst in 2D, du siehst halt das Buch auf dem Tisch liegen und hast so Zelda-artiges Spielkonzept. Du hast so einen, dieser kleine Knappe, der dann ein Schwert kriegt. Das Schwert kannst du dann schleudern, das Schwert kannst du dann auch so aufladen, dass du so eine Drehattacke machst und so.
Stark an Zelda orientiert.
Sehr stark an Zelda orientiert, auch als Hommage, merkt man so richtig. Und dann kommt aber wirklich dieser, den man auch im Trailer sieht, dieser Jump in die dritte Dimension, weil der Bösewicht des Buches, der Grimm, wo irgendwie sowas ähnliches wie Grimlord oder Grimwald oder so, weiß gar nicht mehr, der hat gemerkt, dass er in dem Buch ja immer verliert. Und das findet er gar nicht so gut. Und dann findet er eine Superkraft, dich einfach aus dem Buch zu schmeißen, damit er nicht jedes Mal auf der letzten Seite vermöbelt wird. Total süß.
Griesgram Grumweil heißt der Gute. Danke.
Und schmeißt dich wirklich raus. Und dieser Effekt ist so cool. Das hat dann so, mich hat es total erinnert an dieses Gefühl, als man das erste Mal Micro Machines gespielt hat. Ja? So auf einem Tisch rumzulaufen, auf einem Kinderschreibtisch rumzulaufen, wo dann ein Radiergummi liegt. Und dann liegt dann ein Legostein rum und eine Murmel. Was ein bisschen dem Spiel zu, wie sagt man da, es fällt halt sofort auf, wenn man von Astrobot kommt, und die kommen jetzt ja quasi gleichzeitig raus, die Spiele. Ja. Astrobot hat natürlich ein ganz anderes Budget, ganz andere Ressourcen im Hintergrund, und da reagiert ja alles in der Welt auf dich. Ja, du kannst irgendwie dich auf diesen Liegestuhl setzen, du kannst den Beachball wegkicken und so, und alles in der Welt ist so interaktiv. Und dann kommst du bei Plucky Squire aus dem Buch raus und halt nur das eine Objekt, wo ein kleiner gelbes Pfeilchen drüber hängt, das ist interaktiv. So, ja, und du kannst dann den Würfel dann nehmen zum Beispiel und ihn gegen Dominosteine werfen und dann kippen die Dominosteine um. Aber du kannst nicht den Bleistift vom Tisch rollen, der da liegt oder so. Du kannst nicht irgendwie, da ist dann ein Malkasten, da ist ein offener Malkasten und du läufst durch und ich mich schon gefreut, so geil, dann sehe ich gleich Fußstapfen. Lauf aus dem Malkasten raus, keine Fußstapfen. So, das ist so ein bisschen enttäuschend halt, weil diese Welt ja so plastisch dann auch ist, wenn du auf einmal aus diesem Buch raushüpfst und dann ist die so steif und so statisch und reagiert nicht auf dich. Das ist so das Einzige, wo man sagen kann, schade. Aber es ist halt ein Indie-Game. Es ist unfair, das mit Astrobot zu vergleichen.
Absolut.
Nichtsdestotrotz ist aber einfach schön. Ja, es sind tolle kreative Ideen drin. Der erste Boss, gegen den du kämpfst, war auch wieder eine Hommage an ein Nintendo-Spiel, nämlich an Punch-Out. Dann hast du auf einmal das Gameplay von Punch-Out und weichst so links und rechts aus. Die Grafik verändert sich auch. Dann wird's Buch mal seitlich gedreht. Dann kriegst du so einen Power-Handschuh, mit dem du dann umblättern kannst und so weiter. Also alle 10, 12, 15 Minuten kommt irgendwie eine frische neue Idee und dann bist du nach ein paar Stunden auch durch. Aber es ist okay. Es ist wirklich ein tolles, kreatives Ding und es ist genau das, was ich von diesem Spiel mir gewünscht habe und auch erwartet habe. Und es ist wirklich toll. Es ist halt schwer, so gegen diese Interaktion von Astrobot anzukommen, aber es lohnt sich trotzdem.
Und du bist natürlich ein sehr erfahrener Spieler und wirst natürlich keine Probleme mit irgendeinem Rätsel gehabt haben. Ich habe auch reingespielt. Ich muss sagen, die 3D-Welt finde ich persönlich super geil, super schön, super interessant, auch grafisch, ehrlich gesagt, echt beeindruckend, wie das umgesetzt wurde. Aber das Spiel hat viel, viel mehr von den 2D-Passagen und die finde ich gar nicht mal so hübsch dann im Vergleich. Da habe ich irgendwie von der Erwartung einfach was anderes erwartet. Also weniger 2D, weniger im Buch und mehr von dem 3D erwartet und da wurde ich minimal enttäuscht.
Ich finde es geil, dass man in der 3D-Welt auch wie bei dem einen Zelda-Spiel, wo man an den Hauswänden und so rumläuft, oder bei Mario war das auch so, die Sequenzen finde ich super cool. Ja. Wenn man sich dann so rein.
Wo es so wirklich eine Symbiose wird. Aber die reinen 2D-Sachen, die finde ich, sehen fast schon ein bisschen langweilig aus.
Ich mag den Stil. Ich mag den Grafikstil von dieser 2D-Welt. Ist halt so ein richtig schönes Kinderbuch getroffen.
Bin gespannt, wie sie damit weitermachen. Ist auf jeden Fall ein schönes Indie-Game und kostet ja auch nur weniger als die Hälfte vom guten Astrobot. So, ich habe mich in den Zug gesetzt. Ich habe Train Sim World 5 gespielt. Ihr merkt an der 5 schon im Namen, es ist eine Serie, die ist auch langjährig schon. Und dieses Spiel ist eine Simulation. Man stellt es euch vor wie den Microsoft Flight Simulator für Züge. Hat allerdings nicht so ein gutes Image wie der aktuelle Flight Simulator. Gilt als absolutes DLC-Grab. Unter den Simulationen und Zugfans. Im Sinne
von, dass man da zu viel Geld ausgeben muss, oder?
Ganz genau. Also, wenn du das Spiel komplett haben willst, musst du irgendwie 10.000 Euro auf den Tisch legen. Geil. Ja, so viele DLCs gibt es inzwischen und jeder DLC kostet 40 Euro. Einen vernünftigen Sale gibt es auch nicht. Aber das ist halt die Oberfläche des Ganzen. Und ich will jetzt nicht auf nicht den Eindruck vermitteln, als möchte ich dieses Spiel verteidigen oder diese Art der Finanzierung in irgendeiner Art. Das ist schon alles ein bisschen weird. Gleichzeitig gibt es halt immer wieder, egal ob man jetzt Train Sim World 4 gekauft hat damals oder 3, kosten die Hauptspiele halt ganz normalen Preis von 40 Euro meist. Und da gibt es dann auch Inhalte, die mit anderen Simulationen und anderen Zugspielen im Umfang absolut mithalten können. Also da gibt es einen Standardumfang. Und wenn man dann halt eine Extrastrecke haben will, wo dann die Umgebung auch wieder 1:1 häufig gemappt ist an dem realistischen Vorbild. Also man kann zum Beispiel zwischen Frankfurt und Fulda hin und her fahren mit der Deutschen Bahn. Und dann dauert das halt auch so lange wie in der Realität und alles ist mehr oder weniger realistisch an den Seitenrändern gerendert. Dann ist da ja auch Aufwand reingewandert in das Ganze oder auch wie ein Zug simuliert ist. Und dann kostet der DLC mit 30 Euro sicherlich alles ein bisschen zu viel, aber ich kann schon verstehen, dass man halt zumindest 15 bis 20 Euro dafür haben wollen würde. Und die haben halt einfach wahnsinnig viel gemacht. So viel, dass man auch gar nicht, also ich käme nie in die Situation, das alles spielen zu wollen. Und so hat man halt eigentlich eine riesige Auswahl. Und wenn man sich jetzt sagt, ich kaufe mir im Jahr dann 2, 3 Add-ons, dann ist das eigentlich auch realistisch für die Zeit, die man dann wahrscheinlich auch auf der Strecke verbringen möchte. Und klar, von außen gesehen wirkt das Argument, ja, du brauchst irgendwie 10.000 Euro, um dieses ganze Spiel zu besitzen, ist schon richtig faktenbasiert und gleichzeitig ist es halt totaler Quatsch, weil wer das macht, hat meiner Meinung nach wahrscheinlich ein Problem auch irgendwie auf eine Art. Oder kauft halt Sachen, die er nie spielen wird. Ne? Unterstützt vielleicht die Projekte des Zugsimulators.
Für mich wäre die Frage, ist im Grundspiel, wenn du es kaufst, genug drin? Und sind die Pakete für das, was du zahlst, dann auch quasi dem Preis angemessen, oder? Alles andere ist ja dann eigentlich obsolet.
Richtig. Also es ist auch so nicht so, dass es noch nie einen Sale gegeben hätte. Ich finde halt für ein DLC, wo es eine Strecke und einen Zug gibt, finde ich halt 15 bis 20 Euro besser. Oder angebrachter. Ich bin ja jemand, der iRacing spielt, dieses Rennsimulationsspiel. Und da kostet ein Auto halt auch 11 Dollar oder eine Strecke auch 15 Dollar. Das ist also jetzt gar nicht so viel wert. Und das habe ich auch immer wieder gemacht. Das mache ich auch alle 4 Monate mal, wenn mich die Streckenkombination oder das neue Auto interessiert. Und da, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, das hat sich jetzt nicht gelohnt oder das war jetzt viel zu krass teuer oder irgendwas. Bei dem Train Sim World ist es vielleicht ein bisschen anders, weil die Qualität insgesamt durchwachsen ist. Es gibt halt richtig gute DLCs, die dann mal entstanden sind für Train Sim World 2 oder Train Sim World 3 und die bleiben dann auf dem Niveau. Manche werden dann nochmal angepasst und gepatcht und alle sind aber halt spielbar mit deinem aktuellen Train Sim World 5. Und so ist halt wahnsinnig viel Arbeit damit verbunden. Du musst erst immer gucken, wie ist jetzt dieser DLC? Will ich den haben? Ist der interessant? Ist der gut umgesetzt? Aus welcher Generation war der denn? Denn es kann sein, dass dich die Strecke total interessiert und du gibst dann 30 Euro aus und dann spielst du irgendwie die Qualität von vor 10 Jahren, gefühlt, überspitzt gesagt. Generell war ich aber, für mich ist das jetzt das erste Train Sim World, das ich spiele, war ich durchaus positiv angetan. Also für die Version A, es gibt eine Version, die ist jetzt sogar Free-to-Play. Da gibt es dann das Tutorial und eine Strecke, die ist dabei. Allein damit kannst du halt problemlos 25 Stunden Spaß haben, wenn du dich für Züge interessierst. Und das finde ich erstmal ein sehr faires Angebot. Man muss es halt immer dazu sagen, es ist das faire Angebot mit dem wahnsinnig unfairen Kack-Preismodell hinten dran, wo, wenn du dann mehr spielen willst, halt schon immer wieder Geld bezahlen wirst müssen. Aber wer sich das einfach mal angucken will, finde ich es vollkommen gut. Das Tutorial alleine geht 10 Stunden. Es gibt einiges zu lernen, denn es ist sogar in gewissen Aspekten eine größere Simulation als der Flight Simulator von Microsoft. Denn hier ist wirklich fast jeder Knopf in dem Zug simuliert, dass du ihn auch drücken musst, finden musst. Du musst wissen, wann musst du ihn drücken. Also, was weiß ich, die Warnsignale ausschalten, die Endlichter anschalten, wenn du jetzt den Zug umkehren willst. Du musst die richtigen wissen, wo die richtigen Knöpfe sind, um irgendwie anzudocken und die Fracht anzunehmen. Die Simulation dahinter ist auch, finde ich, vollkommen legitim von den Inhalten, die jetzt halt modern in dem Fünferteil sind. Da war ich jetzt als jemand, der ja Adventure the Go viel gespielt hat in den letzten Monaten.
Ich hab noch gar nicht gehört. Erzählst du, warum erzählst du nicht darüber?
Hört gerne rein in den Cast, in dem das Ganze besprochen wurde. Gibt auch noch einen Einzelcast. War ich positiv überrascht. Also das ist echt cool. Das ist eine gute Simulation und hat vieles, was ich in Denture de Go gelernt habe, konnte ich da jetzt auch anbringen. Und es geht halt noch ein ganzes Stück weiter. Das Ganze natürlich auch optisch. Also es ist kein hässliches Spiel. Es ist nicht perfekt optisch. Es hat hier und da Effekte, die mir missfallen, also viel Pop-In vor allen Dingen von den Schatten vorne auf den Gleisen. Aber die Züge an sich selbst sind sehr detailliert gestaltet und man hat halt die Möglichkeit, sich 3D-Shooter-mäßig komplett frei um den Zug zu bewegen und da ja nach eigenem Gutdünken dem Rollenspiel als Zugführer zu frönen. Das fand ich durchaus gut. Und die, wenn man sich jetzt das normale Spiel kauft, Train Sim World 5, also zum Preis, dann gibt's 4 Strecken dazu. Und die zu erkunden und kann man auch dann bei Tag, bei Nacht fahren und man kann sich an den Plan halten und die Leute einsteigen lassen oder halt auch nicht. Das ist halt wirklich ein Rollenspiel und vollkommen frei, genauso wie der Flight Simulator ja auch. Da steckt halt echt viel drin und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es nicht empfehle. Hm. Ich würde mir aber schon eigentlich halt eine Alternative wünschen, die halt ein geileres Monetarisierungsmodell hätte als Train Sim World. Ja. Und vor allen Dingen ein Entwickler, der seine DLCs dann halt auch wirklich durchgängig unterstützt und nicht irgendwie so dann verrotten lässt und dann ist es irgendwie nur so semi-kompatibel. Da gibt es schon viele Berichte, deswegen hat das auch nur eine Mixed-Bewertung auf Steam. Viele Inhalte oder viele verprellte Kunden, die merken, ich habe mir da jetzt was gekauft, das wird eigentlich nicht so richtig unterstützt und dann gibt es halt jede Menge Fehler, dann stürzt das Spiel ab, wenn du den Knopf drückst von einem DLC in einem Zug von vor 4 Jahren oder was in der aktuellen Version. Das wird alles nicht so sauber gepflegt, wie es eigentlich sollte. Bei iRacing nochmal als Kontrast, da laufen die Inhalte halt wenigstens alle super kompatibel in der aktuellen Version, egal wie alt der DLC ist.
Ja. Aber deine Hoffnung würde ich weggeben, dass da sich noch was ändert. Der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist leider abgefahren. Das Studio müsste sich neu erfinden. Und gleichzeitig scheint es im Studio aber auch sehr, sehr gut zu gehen. Es gibt genügend Zugfans da draußen. Es ist eine kleine, sehr nerdige Gefolgschaft, die, ja, die, man könnte es so sagen, ausgebeutet wird mit ihrem Hobby. Da wir brauchen mehr Alternativen im Zugalltag. Und ich habe auch noch einige andere Spiele gespielt. Da wird auch in Zukunft noch mal eine weitere Zugepisode einzeln erfolgen, wo ich euch noch mehr erzähle von den Full-Motion-Video-Abenteuern im Zugland.
Sehr schön.
Aber von einer Variante sowas darzustellen, jetzt zu einer anderen, nämlich zur Unity Engine. Da war der gute Micha in Barcelona und hat sich da die Neuerung angehört.
Was hat das mit Zügen zu tun?
Weil wir nichts mit Zügen, aber mit Engine.
Ach so! Ah, ja, es ist spät. Da klickt noch nicht immer alles sofort. Ja,
auch ein langer Satz.
Jetzt verstehe ich.
Mit vielen Nebenkommasätzen.
Ich war in Barcelona auf der Unite diese Woche. Das ist die Engine-Konferenz sozusagen zu Unity, wo, also das macht ja jede größere Engine, das ist ja immer so eine Jahreskonferenz mit Keynote und allem drum und dran. Und die findet unter dem Titel Unite statt. Ja, und nun Unite 2024 ist ja jetzt durchaus was Besonderes, weil wir erinnern uns, Unity hatte Ende letzten Jahres die Installation-Fee eingeführt.
Wir haben alle gemeinsam gelästert, wenn ich mich recht erinnere.
Richtig.
Zu Recht.
Ja, und mittlerweile hat sich ja einiges getan. Also mittlerweile ist der Fee wieder vom Tisch. Der alte Präsident ist aber auch weg. Neuer Präsident ist, ja.
Auch vom Tisch.
Der ist auch vom Tisch. Also mit ihm, ja, mit ihm ist halt der Matthew Bromberg jetzt ist der neue Chef. Der hat im Prinzip, der stand dann auch dann auf der Bühne direkt am Anfang der Unite und der hat dann halt in PR-Sprache sozusagen gesagt, Leute, wir wissen, dass wir verkackt haben, wir wollen jetzt euer Vertrauen wieder gewinnen. So, das hat er natürlich eins zu eins so gesagt, aber das übersetze ich jetzt für euch, so ein bisschen blablub, Unity hier und da, lang geredet, am Ende war das aber so die Quintessenz und Unity 6 kommt jetzt tatsächlich im Oktober auch schon raus, Mitte Oktober, ich glaube am 17. und ist ein neuer Release, wo sich Unity vor allen Dingen darauf konzentriert, bestehende Features weiter auszubauen, also weiter Bugfixing zu machen und die Stabilität zu fördern, anstatt jetzt große neue Features anzukündigen, das ist so deren Fokus und die haben auf der Messe halt sehr viel Reue gezeigt, auch schon in der Keynote, also da war, was hast du nämlich schon daran bemerkt, dass die am Anfang dieser ganzen Keynote erstmal ganz viele klassische Spiele gezeigt haben. Also viele, viele Solo-Projekte oder viele kleine Indie-Projekte, die mit Unity gemacht werden. Unter anderem halt aber auch ein paar größere Spiele, um zu zeigen, hey, wisst ihr was, wir machen auch noch Spiele. Bei uns geht es tatsächlich um Games. Also die wollen halt wieder diese Gunst der Industrie auch wieder bekommen. Und ich war da jetzt eingeladen über den Hersteller Ten Chambers. Das sind die Leute, die GTFO gemacht haben. Was
Get the fuck out?
Ja, das ist ja nicht offiziell bestätigt.
Oh, Entschuldigung.
So ja. Aber ich sage das manchmal und die rollen dann so mit den Augen und sagen, das haben wir nie gesagt, dass das heißt. Aber naja, auf jeden Fall GTFO oder Get the fuck out, wie...
Nein, das haben sie nie gesagt.
Wie Michi das immer nennt, kannst du gerne so sagen. Michi TM.
Ja, also ein sehr, sehr... Ten Chambers, die machen jetzt gerade Den of Wolves und die haben dann gesagt, so, hey, Micha, hast nicht Lust, da mitzukommen, weil ich habe die ein bisschen eher in diesem Jahr kennengelernt auf einem anderen Event, wo sie so eine Kunstveranstaltung gemacht haben, zusammen mit Issa Saliana. Und die, da habe ich erzählt, dass ich halt Dozent bin und die haben dann gesagt, hey, wenn dich das auch alles interessiert, laden wir dich ein. Und dann saß ich da und habe auch gedacht, das ist tatsächlich sehr wertvoll für Unity, dass sie so einen Entwickler wie Den of Wolves, Ten Chambers haben, die Den of Wolves machen, war das eins der wenigen Hardcore-Spiele ist, die sie sozusagen haben. Also GTFO war halt ein Koop-Shooter, Horror-Koop-Shooter, sack brutal, sack gut und kommt von den Leuten, die Payday gemacht haben und auch das ist sehr erfolgreich gewesen und sowas hat Unity jetzt nicht mehr so viel im Portfolio. Und was die auf der Keynote gemacht haben, ist, dass sie so eine Tech-Demo gezeigt haben, noch nichts vom Spiel, also das hat man jetzt nicht Gameplay gesehen, aber halt so ein Level, wo die Kamera so durchfuhr und die haben da Verbesserungen an der Lighting-Technologie, also der Beleuchtung und so gezeigt, also so eine technische Vorführung. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, Unity gibt sich echt Mühe zu sagen, hey, wir können auch gute Grafik neben Unreal. Davor haben die noch eine Echtzeit-Demo gezeigt mit einem Echtzeit-Film, der auch sehr Unreal-esque aussah, cinematische Animation, sah aus wie ein sehr, sehr gut gemachter Film und so weiter und so fort. Und das ist schon ein ziemlicher Wechsel von Unity, weil, das muss man wissen, Unity macht das meiste Geld im Advertisement. Also die haben sehr, sehr viele Benutzerinnen, die halt hauptsächlich in der Werbung arbeiten und hauptsächlich mobile. Das ist einfach der größte Markt. Und das hat man in der zweiten Hälfte von der Keynote bemerkt. Da haben sie sehr viele Tools gezeigt, die sehr stark auf mobile ausgerichtet waren und sehr stark auch auf Multiplayer, also da so Debug-Tools, dass du zum Beispiel Multiplayer-Features sofort in Echtzeit testen kannst, also dass du anstatt da jetzt irgendwie 4 Computer aufzustellen, kannst du jetzt einen Splitscreen zum Beispiel machen und 4 Spieler in einer Unity-Session joinen lassen, sodass du direkt debuggen kannst, okay, wie funktioniert es, wenn jetzt mehrere Spieler zum Beispiel drin sind, solche Sachen, da haben sie so Live-Führungen so gemacht und das war eigentlich ganz interessant, also Unity ist jetzt gerade so auf diesem Modus, wir müssen jetzt einfach die Engine, also die war sehr, sehr stark kritisiert worden von klassischen Spieleentwicklern, weil sie ständig abgestürzt ist, weil die Update-Politik sehr schlecht war, weil da viele kleinere Fehlerchen drin sind und jetzt dieser neue Release, Unity 6, wird sich hauptsächlich darauf konzentrieren, all das glatt zu bügeln und vor allen Dingen mit dem Wegfall dieser Runtime-Feed zu zeigen, dass sie eigentlich Bock haben, Spiele zu machen, weil ich glaube, dass die also das Team an sich ist ja super, aber Matthew kam dann halt wirklich auf die Bühne, der Präsident, und hat halt quasi gesagt, ey, wir wollen euer Vertrauen wieder gewinnen. Das war quasi so das Credo erstmal.
Schön.
Ja, dann habe ich auch Spiele gesehen. Das ist vielleicht auch jetzt ganz interessant für die, die jetzt nicht so tech-interessiert sind. Ein paar Titel kennt ihr alle. Es waren ein paar ältere. Ich wollte aber eins hervorheben. Da war nämlich so eine kleine Mini-Show-Floor. Und ein Spiel fand ich sehr geil. Und zwar Silica. Und das gibt es jetzt schon im Early Access auf Steam. Das kann man sich jetzt schon runterladen. Und das ist im Prinzip Helldivers. Ja. Aliens gegen Marines oder so. Bloß, dass es von einer einzigen Person gemacht worden ist. Und es ist ziemlich cool. Ich war sehr überrascht, wie polished sich das anfühlt. Also es hat jetzt nicht die fette Grafik wie Helldivers, aber es hat so ein ähnliches Konzept. Es mischt so Echtzeitstrategie. Also man kann immer in die Vogelperspektive gehen und da seine Einheiten sehen, aber man kann gleichzeitig jederzeit zu den Einheiten reinspringen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das Spiel Battlezone?
Ja, klar. Ja. Vektorgrafik.
Genau. Oder wie hieß denn das? Da gab es so ein anderes, das auch so ähnlich hieß. Battle... keine Ahnung. Da gibt es auf jeden Fall, gab es ja früher mal so mit Uprising und so etwas, gab es ja so eine Reihe von Spielen, wo man versucht hat, das Action-Strategie-Genre so aufzumischen mit so einer Interaktionskomponente, ne? Also Action und Action-Strategie in einem, sodass du quasi jederzeit in so eine Einheit reinspringen kannst und die steuerst du dann und kannst in diesem Geschehen mitmischen. Und das war genau das. Das war Aliens versus Menschen und du konntest sowohl die Aliens spielen als auch die Menschen und jederzeit zwischen diesen Einheiten wechseln und das macht echt viel Spaß, weil es halt auch total aussieht wie so ein Science-Fiction-Krieg. Das sah original aus wie Star Wars. Wenn es da einmal abgeht, also wenn die Einheiten wirklich aufeinandertreffen, siehst du vor lauter Schüssen überhaupt nichts mehr. Also der ganze Himmel ist voller Kreuzfeuer mit Lasern und so Zeug und es ist einfach nur, es war überraschend episch. Also ich war sehr überrascht von diesem Spiel und wie gesagt, Early Access ist halt von einer Person gemacht, ist so, da sind ein paar Sachen drin, die noch ein bisschen ungeschliffen sind, aber falls euch sowas interessiert, guckt da unbedingt mal rein, das fand ich echt ganz gut. Gibt's aber momentan auch nur für PC, ich weiß nicht, ob da Konsolen-Releases kommen.
Ja, und dann hast du ja, soweit reichen meine Informationen, in einem Café gesessen und auf einmal kam ein in Unity gerendeter Manu um die Ecke.
Genau, ich war nur virtuell da. Haha, Micha, ich war nur, ja. Es war nur die Demo für diese neue Gesichtsanimation aus Unity 6. Ich war nämlich ganz, nein, Quatsch.
Nee, kam einfach so reingesprungen. Wir haben uns völlig zufällig getroffen in einem Hotel.
Ja, also wir haben zufällig herausgefunden, dass wir gerade beide unterwegs sind. Und dann haben wir auch noch rausgefunden, dass unser Flug fast gleichzeitig geht. Dann konnten wir schön zurück.
Moment. Ich will erstmal wissen, wie ihr euch gesehen habt. Oder habt ihr, woran habt ihr denn gemerkt, dass ihr beide in Barcelona wart?
Weil Micha auch meinte, als wir bei der Terminfindung für den Brunch, habe ich gesagt, ich bin unterwegs. Und Micha meinte auch, er ist irgendwie auf der Konferenz. Und dann habe ich irgendwie von jemand anders erfahren, dass da gerade die Unity-Konferenz in Barcelona ist. Und dann dachte ich, ach, da ist der Micha. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht.
Sehr gut. Ja.
Und dann haben wir festgestellt, dass unsere Rückflugzeit so eine Differenz von 30 Minuten gerade mal hatte. Und dann sind wir dann halt anschließend zusammen zum Flughafen.
Ja, aber ich, Dödel, habe dann gedacht, es fliegt doch eh alles am gleichen Terminal. Und dann war ich mit Micha ausgestiegen, dann war ich natürlich am falschen Terminal. Musste ich natürlich irgendwie noch eine halbe Stunde mit dem Transfer-Shuttle-Bus ans richtige Terminal. Zum Glück waren wir früh genug. Und just renne ich einem anderen Spielejournalisten in die Hände, den wir alle kennen, der noch mal auf einem anderen Event war. Es war total witzig. Also irgendwie war viel los
in Barcelona. Und dann saßt ihr beim Essen und dann habe auch noch ich angerufen mit dem klassischen Telefon.
Das war sehr schön. Genau. Ich kann kurz was sagen, warum ich in Barcelona war. Da kommt nächste Woche vielleicht auch was dazu. Ich kann übers Spiel noch nichts sagen. Also ich habe mir Neva angeschaut bei dem Studio, die Gris gemacht haben. Das ist das neue Spiel.
Ah, ja.
Das ist dieser Trailer, habt ihr auch schon gesehen, haben wir auch schon drüber geschwärmt. Diese Frau, die mit diesem weißen, großen Wolf unterwegs ist und mit diesem Wolf-Baby am Anfang. Der Wolf ist aber nicht nur so ein Wolf, sondern ein bisschen so ein mystisches Wesen und hat auch noch so ein Geweih. Wie gesagt, ich darf über die Preview erst ab morgen reden, ab Montag, aber der Event war wirklich schön. Also das Neva hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen.
Und kann man gar sich nicht. Du bist zum Scampi-Essen nach Barcelona gefahren. Ja,
genau. Und es war echt schön, weil wir wieder die Musik aus dem Spiel auf dem Event live gehört haben. Das scheint jetzt irgendwie Mode zu sein. Das war ja bei Kingdom Come Deliverance schon so, dass wir da in der Kirche saßen und dann mit Orchester. Diesmal haben sie jetzt irgendwie auch Cello, Klavier und so organisiert und haben die Musik aus dem Spiel dann performt. Haben sich ein schönes Event draus gemacht auf jeden Fall. Ja. Und wir konnten
Musik zwei ist Stunden ja auch anschauen. Sehr wichtig.
Ja.
Für die Spielerfahrung. Das war sie zum Beispiel auch in Gran Turismo 4. Da kann ich mich noch immer dran erinnern, wenn ich da eine Goldmedaille in der Lizenzprüfung von der Fahrprüfung ergattert habe, war ich immer sehr, sehr glücklich. Aber eigentlich wollte ich ja die Bronzemedaille erfahren, weil die hatte die noch viel schönere Musik. Warum sage ich das Ganze? Weil ich wieder Gran Turismo 4 gespielt habe. Bleibt bei mir, schaltet nicht aus. Es gibt nämlich Gran Turismo 4 in der 2024er Spec 2 Version von Fans hochgepatcht. Eine ISO ist dafür vonnöten von dem Originalspiel und dann könnt ihr einen Patch am PC draufspielen, das Ganze dann wieder zurück auf einen Datenträger brennen und auf eurer Original PlayStation 2 spielen, gepatcht. Und zwar hat sich ein Entwicklerteam daran gemacht, die Mission von Polyphony Digital, aus den Mitte 2000er Jahren zu Ende zu vollführen. Wer sich mit mir erinnern möchte, kurz, das Spiel war ja das mit fast 1000 Autos und davon war aber nur die Hälfte dann fertig programmiert und die andere Hälfte war irgendwie noch so aus Gran Turismo 2 und Gran Turismo 3 Überresten so mit reingepatcht, hatten dann nur alte Sounds oder Standard-Sounds und dann klangen irgendwie teilweise Nissan und Mazda und Honda-Autos irgendwie genau gleich, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat, aber kaum jemand gestört hat damals. Und ja, diese Fans haben sich jetzt zusammengetan und dieses Spiel quasi vollendet. Das Ganze nennt sich Spec 2 Patch. Und wird halt aufgespielt und dann sind auf einmal alle Autos mit neu aufgenommenen Sounds zum Beispiel vollendet worden oder mit kompletten Einträgen in dem Wiki, mit vernünftigen Detailverbesserungen, wie zum Beispiel einer echten Motorhaubenkamera oder der flexiblen Kamera, die Gran Turismo 3 hatte für hinter dem Auto. Die war in Gran Turismo 4 nämlich so steif und fest, das hat einigen nicht gefallen. Und noch viele, viele andere Patches an der Balance, also dass man die Autos zum richtigen Preis kaufen kann. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist ein absolut sinnvoller, geiler, toller Patch. Und wer das Ganze am PC dann am Emulator spielt, kann auch so High-Definition-Patches zusätzlich noch runterladen, die Resources ersetzt. Das geht dann über PCSX2 am PC. Und dann kriegt man eine hochaufgelöste 4K-Version von Gran Turismo 4 mit 1000 Autos, die alle sich wunderbar fahren. Es gibt die Möglichkeit jetzt, das muss ich noch erwähnen, die analogen Trigger zu benutzen von modernen Gamepads fürs Gasgeben und Bremsen. Gran Turismo 4 hatte ja die Unterstützung des DualShock dahingehend, dass du analog Gas geben konntest, allerdings mit den Face-Buttons, also mit X und mit Viereck. Und dann hat man sich immer die Fingerkuppen damit kaputt gedrückt, wenn man richtig viel Gran Turismo 4 gespielt hat. Und jetzt ist es halt möglich, das endlich auf die analogen Trigger zu mappen und auch die wurden dann in der Sensibilisierung nochmal optimiert. Ich habe das Ganze gestreamt, ich war mega begeistert. Es ist so irre, diese alte Spielerfahrung nochmal so modern auf einmal und fertig gepatcht zu sehen. Es werden sogar aktuelle, moderne Lenkräder unterstützt, wenn man also so ein Sim-Racing-Hub hat wie ich, dann kann man über PCSX das Ganze jetzt mappen und dann wird so ein Driving Force Pro von Logitech, war das glaube ich damals für Gran Turismo, emuliert mit den modernen Hardware-Sachen und Perspektive lässt sich dann einstellen und auf einmal hat man ein wahnsinniges Paket an Rennspiel von also früher modern aufbereitet.
Was ja, da reinfließt immer.
Ja, Hot Take. Ich finde ja, Gran Turismo 4 ist das Beste aus der Reihe.
Ja, würde ich dir auf dem Papier recht geben. Ich habe halt mit 3 viel mehr Leidenschaft und Herzblut versprüht reingesteckt und GT4 kam dann raus, während ich in die Spielebranche eingestiegen bin als Journalist und dann hatte ich so wenig Zeit, GT4 zu spielen wie GT3. Ich habe mir GT3 auch, glaube ich, ein bisschen überspielt damals, also weit über 2000 Stunden. Ja. Aber GT4 ist besser in den meisten Belangen. Hatte ja viel mehr Simulation, hatte viel mehr Nordschleife, hatte Regen. Ja, vieles,
ja ist
vieles,
vor allen Dingen, halt auch ist. Einfach komplett. Also es ist halt einfach
jetzt ist es komplett. 2024.
Ja, jetzt mit dem Patch noch kompletter, aber es war ja damals schon das Kompletteste, weil 5 war ja irgendwie, ist ja nie richtig fertig geworden. 6 war irgendwie so ein komisches Zwischending zwischen den Generationen. Wobei ich 6 halt nicht schlecht fand. Und 7 war schon sehr online alles und das Aktuelle. Ich meine, es ist gut. Die sind alle gut. Es ist halt nur so, was die Kompletterfahrung betrifft, du holst dir ein Spiel und spielst. War 4 einfach das Beste.
Ja, und es gibt nach wie vor halt kein anderes Spiel, das dir diese Erfahrung gibt vom, ich nenne es jetzt mal klassischen Sunday Cup, wie ja der erste Cup in jedem Gran Turismo heißt, wo du halt dann mit den absoluten Möhren, die du auch jeden Tag in den 90ern und 2000ern auf der Straße gesehen hast, wo die Leute ihre Kinder mit zur Schule gefahren sind und du fährst halt damit dann Autorennen auf dem Tsukuba Circuit oder Fuji Raceway. Es ist alles so cool und das gibt es nur da. Und dann fängst du an, diese Möhre halt hoch zu tunen und immer wieder weiter zu benutzen. Hat mir direkt wieder so viel Spaß gemacht wie vor 20 Jahren. Ja, und wie vor 20 Jahren, dann noch 10 Jahre drauf, dann sind wir bei den News und können über die 30 Jahre Anniversary Edition der PlayStation 5 Pro reden.
Oder PS5 auch.
Sony's,
Gibt es in zwei Modellen, glaube ich, oder?
Gibt es in zwei Modellen, genau. Ja. Es gibt eine, von dem normalen PS5-Modell, es gibt die PS5 Pro in der 30. Anniversary Edition und auch, wie heißt das Ding, was du gespielt hast, was ich so furchtbar finde, wo man sich wireless irgendwo hinsetzen kann im eigenen Haus und PS5 spielen kann?
PS Portal.
Portal gibt es auch in dem ganzen Design. Wenn man sich die PS5 Pro kaufen möchte, was noch nicht geht, und ich glaube, der Termin ist auch noch nicht so richtig fix, 26. September könnte sein, dass da die Vorbestellungen kommen. Man weiß noch nicht, was das Ganze kosten soll. Die normale PS5 Pro soll ja 800 Euro kosten. Hier gibt es dann noch den Zusatz, da ist ein 2 Terabyte SSD drin, also das Doppelte von der PS5. Und es sind zwei Controller dabei. Einmal der Edge genannte Controller, der hinten diese Buttons hat. Genau, so ein Pro-Controller, der alleine schon fast 300 Euro kostet. Ja, das ist auch absolut krank. Von daher würde ich mal nicht unter 1500 Euro ausgehen, dass diese Konsole auf den Markt kommen wird. Aber auf dem Markt
wird sein.
Ja. Ja, ist sie, genau. Ich habe die Nummer doch eigentlich rausgesucht. Warum liegt sie denn jetzt nicht vor mir? Das ist doch wieder furchtbar. Ich glaube, 12.300 Stück soll es nur geben. Mhm. Bedeutet für mich im Endeffekt, ich werde keine bekommen, selbst wenn ich eine wollte.
Nee, da muss man ja, also Scalper und wahrscheinlich in der Sekunde bestellen. Was ich am geilsten finde, ist das HDMI-Kabel. Habt ihr das gesehen?
Das sieht aus
wie diese Memory. Also, oder ja. Damals die Stecker halt. Genau. Alten grauen. Genau, haben wir noch gar nicht gesagt. Der Look ist halt an der ersten PlayStation orientiert, logischerweise.
Das Grau, ja.
Das Grau, was eigentlich ja gar nicht so hübsch ist, aber halt in diesem Retro-Charme, weil wir damit aufgewachsen sind, ist es halt doch wieder schön. So. Aber es ist eigentlich ja kein schönes Plastik. Dieses Graue. Sie haben es dann ein bisschen verschönert im Stile von, dass sie dieses original bunte PlayStation-Logo haben, was natürlich auch diesen Retro-Look dann mit sich bringt. Und sie haben diese Textur von den Controllern und so. Das sind halt quasi noch diese Schraffur, die man so spürt, ist dann sind quasi die Face-Buttons mit einer 30 dazwischen, 30X, also quasi die Jubiläum. Und auf den ersten Blick sieht es halt aus wie Xbox.
So ein bisschen, ja.
X sieht halt aus wie Box wegen der 3.
Stimmt, du hast recht. Ja. Das sehe ich jetzt. Aber gut, danke für den Hinweis. Ich finde es schön, dass man sieht jetzt das erste Mal die klassische PS5 mit der PS Pro daneben. Die PS5 Pro ist größer. Also es ist langgestreckt nach oben. Diese Rillen, die drei, die in die Mitte dazugekommen sind, sind quasi wirklich zusätzliche Höhe. Interessantes Designmerkmal. Ja, wir haben ja viel zur PS5 Pro im letzten Cast gesagt. Nicht viel Positives, gerade mit dem Preis und auch ich bin nach wie vor der Meinung, es ist sehr, sehr merkwürdig, diese Konsole vorzustellen und dann nur PS4-Spiele hochskaliert und in schöner zu zeigen. Das ist nach wie vor kein richtig gutes Argument. Ich bin gespannt, was da vielleicht noch kommt, um die Ecke kommt, was vielleicht dann ein paar Leute mehr motiviert, die Konsole zu kaufen. Und trotzdem weiß ich, gerade auch diese Special Edition, die wird halt sofort vergriffen sein.
Das ist ja, aber allein schon aus Invest. Also, wenn man sie kriegt, sollte man sie, glaube ich, auch kaufen.
weil sie halt ein Investment ist.
Ja, es ist da nicht auspacken und dann halt teuer wieder verkaufen. Also das ist halt das Problem an solchen limitierten Dingern. Ist halt so. Aber ich bin ja zum Glück da wenig anfällig. Ich will ein Gerät, was ich benutzen kann, und ich will keine Sammleredition. Also ich habe mir einmal so ein Decal gekauft für eine Xbox, was man so schön drumrum klippen kann, damit sie halt weiß ist. Fand ich jetzt irgendwie ganz hübsch im Starfield-Design of all Games. Hab's bestellt, bevor Starfield rauskam, weil ich dachte, ich werde es voll lieben, das Spiel. Jetzt habe ich eine Xbox im Starfield-Design.
Na, herzlichen Glückwunsch. Super. Aber du hast sie halt auch ausgepackt. Die Dinger sind halt echt nur richtig was wert, wenn du sie zulässt. Das ist das Hauptargument für mich tatsächlich auch dagegen. Ja. Also ich könnte mir sogar vorstellen, eine haben zu wollen, wenn ich jetzt eine PS5 Pro kaufen müsste oder sollte für den Beruf oder wie auch immer. Aber ich würde sie dann halt auspacken und dann ist es doppelt dumm eigentlich. Und gleich, also ich finde, gerade diese Sachen sollten halt ausgepackt werden und gelebt werden. Aber das sind genau die dann immer alle verpackt bleiben.
Wenn sie es nicht limitiert machen würden, wäre es ja völlig in Ordnung. So einfach als Second Edition. So, ja. Naja. Gut.
Micha, willst du eine haben? Was würdest was würdest du mit einer machen, wenn sie bei dir vor der Tür steht?
Behalten.
Spielen oder zugepackt behalten?
Ich würde es auch auspacken. Mhm. Also ich weiß nicht, ich finde es, das wäre zu schade.
Damit spielst du aber nur den Scalpern in die Hände, weil dann die anderen 1299 wertvoller werden.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, also ich bewahre die Sachen immer sehr gut auf. Also wenn, selbst wenn ich die benutze und dann einfach später wieder, gut, dann muss ich...
Nee, das ist nicht dasselbe, genau wie bei Trading Card Packs und so. Wenn die nicht das Original Blister mit sonst wie Shiny Logo drumrum haben, was unversehrt ist, ist der Preis halt nur ein Zehntel von dem, was du erreichen kannst.
Aber ich finde, ich unterstütze das ja sowieso nicht. Das wäre jetzt irgendwie auch bescheuert, dann halt das selber weiter zu verkaufen. Das müsste dann schon ein signifikant hoher Preis sein. Ich sag mal, das Zehnfache vom Kaufpreis oder so.
Ja, wird es in 10 Jahren vermutlich aber sogar haben. Das ist ja das Verrückte an den Teilen. Oder in 20 spätestens. Ja, bei dem Ding jetzt vermutlich leider schon. Seien sie machen halt nachträglich noch mehr davon oder würden den Markt überschwemmen damit. Das passiert eigentlich nicht. Also wenn du dir anguckst, was PlayStation Portable und PS Vita Special Editions in Japan gehen, da bezahlen die Leute über 1.000 Euro für, wenn das noch OVP ist. Das ist absolut krank. Oder halt auch nicht. Ich weiß, es soll ja jeder kaufen und ausgeben, wo er will. Ich will jetzt auch nicht immer Marktwirtschaft diesen. Aber ich finde es halt einfach crazy, dass man dieses Geld dafür ausgibt, ohne dann wirklich etwas damit zu tun und es sich nur ins Regal stellt. Das ist so krass.
Ja, also ich verstehe es halt nicht. Also ich, wie gesagt, ich würde es halt auspacken. Also ich keine Ahnung. Also darauf spekulieren, dass sie dann vielleicht irgendwann mal was wert ist oder so. Da kann ich mir bessere Methoden vorstellen, Geld zu machen.
Es soll auch Leute geben, die kaufen sich einfach zwei limitierte Turnschuhe, stellen eine in den Schrank und eine ziehen sie an.
So habe ich das mit in der Vergangenheit schon mit Sachen gemacht. Ich weiß noch, als die Super Nintendo 3DS-Version rauskam, die habe ich mir doppelt gekauft. Und dann habe ich aber doch eine aufgemacht, war dann enttäuscht, dass da das schlechte TN-Display drin war und nicht das IPS-Display. Da gab es nämlich so eine Display-Lotterie. Und dann war ich so frustriert, dann habe ich gleich beide wieder verkauft. Naja, egal. Lassen wir das.
Naja, das würde ich wiederum machen. Also wenn da jetzt irgendwie, mal angenommen, ich hätte, da würde mir jetzt jemand ein Exemplar schenken und dann würde ich eine andere zum Normalpreis bekommen, dann würde ich es mir überlegen. Aber wenn ich jetzt nur eine hätte, dann würde ich da auch nur diese eine.
Aktuell nutzen. Steht ja eher die Frage im Raum, ob man überhaupt irgendwas will, was aktuell PS5 Pro heißt. Weil ich immer, für mich steht die Frage halt im Raum, wofür? Genau. Also nur um was darüber zu sagen, finde ich dann schon ein bisschen wenig.
Gut.
Anyways. Die Palworld-Entwickler wurden jetzt endgültig doch noch verklagt von Nintendo. Das, was viele behauptet haben oder befürchtet haben oder vielleicht sich auch gewünscht haben, je nachdem, wo man halt steht auf der Sache, ist jetzt eingetreten. Die Palworld-Entwickler haben sich direkt zu Wort gemeldet und jetzt gesagt, ja, da ist ja doof. Jetzt können wir ja auch gar nicht Palworld so weiterentwickeln, wie wir das eigentlich geplant haben. Die ganzen Ressourcen, die jetzt verloren gehen, das böse, böse Nintendo gönnt uns doch nur unseren Erfolg nicht. Und Nintendo hat sich halt gesagt, ja, wir gucken uns das an im April. Und jetzt sind wohl alle Sachen in Ruhe durchdekliniert worden. Und jetzt sagt sich Nintendo, nee, das ist viel zu nah dran an unseren Pokémon. Weg damit, hinfort.
War eigentlich zu erwarten. Ich meine, wo sie recht haben, ist ja, Gameplay ist nicht nah am Pokémon, aber es geht ja ums Design.
Ja, und wir haben alle gesagt, das ist das Pokémon mit Waffen. Und wenn das am Ende die Headline ist, dann ist irgendwie halt offensichtlich was dran, oder?
Ja, nee, definitiv. Und Nintendo hat sich halt einfach Zeit gelassen. Können sie ja auch. Anwälte haben alles geprüft. Das heißt, das wird jetzt ziemlich wasserfest, glaube ich, sein, diese Klage. Wenn sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich glaube, da kommt eine ordentliche Strafzahlung. Wer weiß, ob Palworld, ich glaube, also meine Vermutung wäre jetzt nicht, dass es irgendwie komplett eingestellt wird. Die werden wahrscheinlich eine Auflage kriegen, dieses Monster-Design zu ändern und so. Die Frage ist, ob halt Palworld überhaupt noch einen zweiten Frühling irgendwie hat. Also ich meine, die haben ihr Geld damit gemacht. Die werden jetzt wahrscheinlich Strafzahlung oder eben halt die Auflage kriegen, diese ganze Monster-Designs
anzupassen. Vermutlich sogar beides,
ja. Dafür haben sie aber genug Geld jetzt wahrscheinlich gemacht, um das zu machen.
Dürfte dafür reichen, denke ich.
Ich auch. Ja. Aber dass da jetzt der gesamte Erfolg irgendwie quasi zunichte gemacht wird von dieser Firma, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir müssen da jetzt halt vorsichtiger sein bei den nächsten Entwicklungen, die sie machen.
Das Problem von Palworld, gleich Micha, ist meiner Meinung nach nicht Nintendo sogar, sondern dass sie eigentlich aus dem großen Erfolg, den sie hatten, nichts gemacht haben. Sie sind sich unschlüssig, machen sie jetzt Live-Service-Game draus oder nicht, haben aber auch mit den Patches eigentlich zu lange gebraucht, dann die Diskrepanz zwischen Xbox und PC-Version war bis zuletzt immer noch ein Thema Und das ist alles eigentlich nicht gut gelaufen. Und ich fand das Spiel halt nicht schlecht, aber halt auch nicht so überragend gut, dass man da jetzt so einen Buhai drüber machen
musste. Die haben diesen Schwung nicht geschafft, den weiterzutragen.
Ja. Micha, was wolltest du sagen?
Ja, es geht ja nicht nur um diese Designs an sich, also dass die inspiriert sind von den Pokémon-Dingern, sondern dass da wirklich tatsächlich die Topologie von den 3D-Modellen übernommen worden ist. Das ist eher das Problem.
Ja. Also ja, das würde das Hauptproblem werden. Wenn das bewiesen wird, vor Ort, wie diese Sachen, die ja von Leuten gefunden wurden und im Internet verbreitet wurden, wenn das stimmt, dann kann der Entwickler komplett dicht machen.
Ja, und das ist wirklich das Hauptproblem. Für die jetzt auf dem Schlauch stehen, das bedeutet, dass man die Originalmodelle genommen hat. Topologie ist halt ein anderes Wort für die Anordnung geometrischer Gebilde im Raum und generell, wie du zum Beispiel einen Kopf formst, wie die Füße unten drankommen und sowas, ne, aus welchen Teilen du das machst. Und da hatten sich die Leute von Pirate quasi 1:1 daran orientiert und kleine Veränderungen gemacht. Also es ist so, als hätte man 3D-Scan von diesen, wenn man sich das, so könnte man das umgangssprachlich beschreiben. Mhm. Und das ist halt nicht inspiriert, also da kannst du nicht sagen, okay, ein kleines Wesen mit einem, das zufällig gelb ist und spitze Ohren hat, kann man nicht sagen, sondern es ist halt einfach von diesen Originalen genommen und dann so verändert, dass es gerade mal eben irgendwie vielleicht als Inspiration durchgeht. Und Fans sind aber halt sehr findig. Und ich glaube, deswegen hat das auch so lange gedauert, weil Nintendo das sehr wahrscheinlich auch selbst geprüft hat. Die haben ja nicht öffentlich gemacht, warum.
Ja.
Und es gibt ganz viele andere Spieler, die auch ein bisschen was in Nintendo-eskes irgendwie mal haben, so eine Inspiration.
Absolut, jede Menge. Es gibt auch Spiele, was war denn das Tencent-Ding? Wie hieß das? Dieses, was auch so genauso wie Pokémon sich gespielt hat, aber halt auf dem PC war.
Fällt
mir gerade nicht mehr ein.
Ja, ja.
Temtem, genau.
Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Da sagt Nintendo, ja, wenn man erfolgreich ist, dann kommen andere und wollen deine Idee machen. Das ist, ich glaube, da ist Nintendo relativ smooth. Ist nur wirklich, wenn man wirklich quasi Quellcode nimmt und den halt nur minimal verändert, dann ist es ein Problem. Und ich glaube, das ist ein Riesenfehler gewesen. Hm. Die haben sich wahrscheinlich dann nicht so weit davon entfernen können und das haben sie dann die Armee von Anwälten und Expertinnen bei Nintendo, die haben sich das wahrscheinlich angeguckt und gesagt, Leute, jetzt können wir den Laden halt richtig platt machen. Und ich glaube, das sieht jetzt sehr schlecht für Pirate aus. Mhm. Zumal Pirate ja auch von einem japanischen Entwickler kommt. Das heißt also, das ist auch noch relativ einfach für Nintendo, da innerhalb des gleichen Landes natürlich etwas durchzusetzen. Also ich glaube, das wird sehr schlecht aussehen für die Leute von Pirate.
Für mich ist es vor allen Dingen auch die Masse einfach gewesen. Als ich Pirate gespielt habe, bin ich halt nicht nur einmal drüber gestolpert oder bei zwei Monster-Designs, sondern eigentlich bei jedem vermaledeiten einzelnen von diesen Dingern. Man dachte immer, es ist genau die Kreuzung von zwei.
Genau.
Ganz genau. Und das ist dann auch irgendwie zu billig. Das finde ich eigentlich auch aus Konsumentensicht ein bisschen frech, wenn man halt die Vorlage, die ja offensichtlich ist, so doof ausnutzt. Das geht halt besser. Man hätte das auch freundlicher gesinnt quasi als Hommage machen können. Vielleicht wäre es dann weniger aufgefallen, weniger ein Thema geworden und dann würde es jetzt auch nicht so negativ auffallen. Aber so kam es halt
mir auch sympathischer gewesen, wenn sie wirklich gesagt hätten, wir machen ein Pokémon-artiges Spiel mit Waffen und dann aber halt ein wirklich uniques, eigenständiges Monster-Design gehabt hätten. Wir hätten sie viel mehr Sympathiepunkte auch damit sammeln können und hätten sich weniger angreifbar gemacht.
Ja, und sie hatten jetzt auch genügend Zeit, das sogar selbst dann jetzt so umzusetzen in den letzten Monaten, weil eigentlich hätte man wissen müssen, dass es so kommt. Jetzt gibt es natürlich aber auch die Leute, die sagen, so typisch Nintendo, jetzt verklagen sie wieder alles, das böse Nintendo macht wieder alles kaputt und sie wollen ja nur ihr Monopol haben und das verteidigen bis aufs Blut. Genauso wie sie die Emulator-Szene ja immer runter machen und gar nichts erlauben, keine Freiheiten, nichts. Was sagt er dazu?
Hä?
Hä? Die Leute existieren. Es gibt Nintendo-Hater da draußen, die sagen, die haben jetzt wieder Argumente für ihre Karten bekommen.
Das ist Quatsch.
Das ist Unsinn. Das ist halt Copyright. Also ich meine, ich bin ein großer Fan von Emulatoren. Ich finde Emulatoren extrem wichtig. Und aber wenn es da ROM-Seiten gibt, wo du die ganzen Sachen runterladen kannst, natürlich müssen die eingestellt werden. Das ist also was die Leute halt, die müssen halt einen Weg finden, ihre Originalkopien oder was auch immer dann halt irgendwie zu backuppen. Und da gibt es halt in vielen Ländern Gesetze, die zulassen, dass es geht. Nicht in jedem Land, gibt es in vielen. Also bei uns hier in Europa könnten wir das zum Beispiel machen. Das ist zugelassen. Solange man kein
im wirklichen PAL-World.
Genau. Genau.
Das Palworld, was immer existieren wird, mit Balken und 16% langsamer.
Genau. Und also solange du halt die Kopierschutzmaßnahmen nicht aktiv umgehst und die knackst und so weiter und da es Methoden gibt, kannst du das halt auch machen. Also es ist natürlich immer noch eine Grauzone und ein heikles Thema, aber es ist besser, als Webseiten zu haben, wo du quasi einfach alles runterladen kannst. Das ist doch klar, dass Nintendo dagegen vorgeht. Das ist doch Quatsch. Und ja. Sie gehen ja nicht gegen die Emulatoren vor, solange sie kein Copyright verletzen. Und das,
genau, sie nutzen sie, im Gegenteil, sie nutzen sogar dann selber die Emulatoren und die Arbeit, die die anderen machen.
Da geht es ja um diesen Switch-Emulator, aber da gab es irgendein Copyright-Infringement.
Ja, das ist ein großes Problem, aber ja, die Super Nintendo Open-Source-Geschichten haben sie dann selber bei den Mini-Konsolen genutzt. Ja. Ich sehe das Ganze auch ein bisschen weniger ernst, weil ich nicht sehe, dass die normalen, sag ich mal, die normalen Grauzonen werden von Nintendo halt nicht wegbombardiert. Die werden schon gelassen. Und es ist ja nicht so, dass keiner irgendwann jemals ein Nintendo-Spiel im Stream hätte spielen können und danach komplett kaputt gemacht. Das passiert einfach nicht. Kann mir niemand erzählen, dass alles von Nintendo wegbombardiert werden würde. Da sehe ich einfach die Basis nicht für. Und die Sachen, die halt so offensichtlich dreist sind, dass die angegangen werden, kann ich schon halt auch nachvollziehen. Und auch wenn es andere Firmen gibt, die sagen, nee, das würden wir nicht machen, macht mit unseren Spielen, was ihr wollt. Ja, die wollen halt auch alle größer werden, die brauchen halt die Publicity, um überhaupt zu einem Punkt zu kommen, so erfolgreich, in Anführungsstrichen, zu sein wie ein Nintendo.
Es gibt Einzelfälle, die ich doof finde. Also es gab halt dieses Samus-Fangame zum Beispiel, das wirklich sehr cool war. Ich finde, der hätte Nintendo einen anderen Weg finden können. Die hätten dann vielleicht sagen können, so, ja, das wäre, ne, wisst ihr was, ist natürlich Copyright-Infringement, aber hey, wir finden eine Lösung, dass wir das dann irgendwie dann doch anbieten können. Und das war wirklich viel Arbeit und das war ein fantastisches Spiel. Das war sehr, sehr gut. Das ist auch nicht ohne Grund sehr beliebt. Und da ist ja Sega zum Beispiel sehr lax. Also da sagt Sega ja auch, hey, solange ihr das nicht kommerziell nutzt, könnt ihr gerne Sonic-Fangames machen. Davon sind viele dann auch nicht unbedingt so gut, aber die, die gut sind und so, die lassen sie dann auch. Das ist auch selbst, die sind ja teilweise besser als die Spiele, die Sega selber macht. Und das ist denen relativ egal. Es ist nur so, dass diese und auch Capcom ist da besser unterwegs. Da gab es mal ein Fan-Remake von Resident Evil 2. Und das haben die gesehen und gesagt, hey, wisst ihr was, wir laden die Leute, die das machen, laden wir ein zu uns bei Capcom, die müssen eine NDA unterschreiben und dann haben sie dem Team, die das Fan-Remake gemacht haben, gerade da aktuell deren eigenes Resident Evil 2 Remake gezeigt. So, die durften natürlich dann nichts drüber sagen danach, aber die haben quasi die Leute zu sich eingeladen und gesagt so, hey, ihr müsst Veränderungen an eurem Spiel vornehmen, aber wir zeigen euch auch, warum. Und das ist einfach ein cooler Move. Und dann sind die nach Hause, also es ist ein europäisches Team gewesen, haben das alles eingesehen, das Spiel dann so weit verändert, dass sie dann daraus Daymare gemacht haben. Darum ging es um dieses Spiel. Und Daymare ist rausgekommen, hat sogar eine Fortsetzung gekriegt und parallel kam Resident Evil 2 raus und alle waren glücklich. Also man kann das halt auch irgendwie so lösen. Nintendo ist da schon sehr resolut. Also ich verstehe schon, wo das herkommt und ich finde jetzt auch nicht alles geil, was sie machen. Ja. Aber Pirate, total verständlich. Ja. ROM-Seiten, super verständlich. Also nicht alles, was Nintendo ankreidet, ist Kacke. Es gibt auch Sachen, wo ich sagen würde, ist okay. Es gibt aber
gut. Es gibt, glaube ich, die Leute, die immer noch Palworld spielen und für die Palworld vielleicht genau in die richtige Zeit gekommen ist und die sich ein bisschen verknallt haben in das Spiel. Und die stehen natürlich jetzt davor und haben vielleicht in einem Jahr keinen Palworld mehr.
Ja, das aber dann müssen sie halt Pocket Pair ankreiden dafür, die Monster-Designs geändert zu haben und nicht Nintendo.
Okay. Ja. Ich meine, Pocket Pair hat so viel Kohle jetzt damit gemacht, die hätten noch jetzt neue Designs einbauen können. Also das wäre jetzt wirklich. Also
das halt, finde ich halt auch, ja. Es gab Zeit genug.
Ohne Witz, ey, da kannst du doch auch KI-Designs nehmen. Das wäre ungefähr selbst.
Wahrscheinlich sind es KI-Designs, aber bevor wir jetzt in die Richtung KI abbiegen, biegen wir doch noch Richtung Switch 2 League ein.
Ganz kurz loswerden, weil diese Palworld-Designs, die sind halt davon abgesehen, dass sie kopiert sind, sehen ja auch scheiße und hässlich. Also das ist halt ein hässliches Spiel. Das
sieht solche und solche ist.
Ja, also, es ist halt ein Asset-Flip-Game. Das ist genau das, das ist genau die Sorte Spiel, wo die Leute, wo der Begriff Asset-Flip herkommt. Und weshalb, das ist ja keine Verwendung von, eine kluge Verwendung von Assets, sondern das ist wirklich einfach alles ohne Sinn und Verstand zusammengeworfen. Und es ist ein wilder Mix aus Stilen. Und da habe ich auch.
Bei den Genres übrigens auch. Es ist so ein Survival-Pokémon. Also haben wir auch eine Episode drüber gemacht, als ich Probe gespielt habe. Ja.
Ich bin Befürworter von der Benutzung von Assets. Ich sage meinen Studentinnen immer, sie sollen Assets benutzen, weil man nicht als Einzelperson oder als kleines Team alles machen kann. Aber das macht man halt mit Stil. Also man versucht halt irgendwie das so zusammenzubringen, dass daraus halt was Neues entsteht, ein Remix. Also eine coole neue Sache, ne? So wie man einen Song, wenn man Schallplatten samplet oder wenn man irgendwas anderes macht, indem man irgendwie was Neues kreiert. So Fatboy Slim Style vielleicht oder so. Das hier ist ja einfach nur alles zusammengeworfen. Und da kann keiner was sagen. Du machst das auf und du siehst irgendwie einen Clash an verschiedenen Art-Designs, die nicht zueinander zusammenpassen. Und ich gönne denen den Erfolg. Die Idee ist nämlich schon ganz geil, einen Pokémon Waffen zu machen, aber sie hätten diese Kohle jetzt einfach nehmen können, genau, und sagen können, wisst ihr was, wir machen das jetzt rund. Wir machen jetzt was wirklich Eigenes drauf. Die Leute haben Bock auf dieses Konzept. Und ich sage auch gar nicht, dass es keinen Spaß machen kann, aber die Zeit war da und so schnell, wie sie das Spiel aus der Taufe gehoben haben und so schnell, wie sie da gearbeitet haben, um das auf den Markt zu werfen, mit einer infunktionalen Xbox-Version auch noch dazu, da habe ich nur Verständnis. Und dass denen das jetzt auf den Kopf fällt, ich finde das total gerechtfertigt.
Na, gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. ich wollte noch über die Switch 2 mit euch sprechen.
Ich wollte mit euch über die Switch 2
sprechen. Ja, das stimmt, aber als du darüber sprechen wolltest, wollte ich dann auch mit euch sprechen. Und das will ich jetzt auch nicht hinten runterfallen lassen. Da gab es den Leak von so einem 3D-Modell, das meiner Meinung nach sehr, sehr genauso aussieht, wie die Switch 2 aussehen wird. Mhm. Was denkt ihr denn, wann es die Switch geben wird? Ist das jetzt schon so nah dran, dass sie bald angekündigt wird? Ja. Oder werden wir noch bis 2025 uns genügen dürfen?
Ich müssen? Bin mir relativ sicher, dass die Ankündigung jetzt im September, Oktober stattfindet. Oh, also
Tokyo Game Show.
Ja, ich glaube, Nintendo macht es typischerweise nicht auf der Tokyo Game Show, sondern halt kurz danach, würde ich jetzt sagen. Ende September, Anfang Oktober, so direkt danach. Und Release würde ich sagen im ersten Quartal, also März 2025.
März, klassisches Nintendo-Fenster, ja. Und dann alles nur mit den magnetisch Dingern,
genau, also ist das das Einzige? Hat, was jetzt der Leak vorausgesagt hat, ist auch nicht unwahrscheinlich. Also das ist jetzt keine Gimmicks dabei. Also die Switch 2 wird wirklich einfach eine Switch 2. Der Name ist natürlich noch nicht offiziell, wissen wir nicht. Aber der Nachfolger der Switch wird einfach aussehen wie die Switch. Deutlich größer. Hoffentlich
heißt sie wenigstens die Super Switch.
Switchy. Switch mit zwei Switchy. I. Nee, Switch mit zwei I, so wie damals Switch. Bei Vikings. Switch. Switch U vielleicht? Nein. Und wird kein Gimmick haben. Also es wird nicht so ein großer Sprung werden, das, was wir jetzt bei den Leaks gesehen haben. Die Controller werden magnetisch sein. Der Screen wird deutlich größer. Also 8 Zoll ist jetzt die Gerüchteküche. Das heißt größer als das Steam Deck. Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Und einige haben auch schon gesagt, sie haben zwei SKUs, also zwei Produkteinheiten erfahren wollen. Das heißt, wahrscheinlich wird sie wieder in einer OLED- und in einer Nicht-OLED-Version rauskommen.
Das finde ich aber gut, weil ich will nichts mehr ohne OLED.
Genau, Bereich. Ich will definitiv auch nicht ohne OLED, aber wahrscheinlich werden sie die ohne OLED-Version rausbringen für A, die Leute, die sowieso nur lokal spielen und nicht Portal nutzen. Also mobil nutzen und für einfach die Preispolitik. Also ich denke, es wird dann halt 400 respektive wahrscheinlich dann 500 sowas um den Dreh kosten. Dollar, mal schauen, was es dann in Euro kostet. Mhm. Die einzig große Änderung neben diesen Magnet-Switches, die dann die Joy-Cons werden magnetisch dran ploppen. Ich frage mich, ob das stabil genug ist, ehrlich gesagt. Wird es da trotzdem noch einen Schieber geben, um das dann festzuzurren sozusagen? Oder schiebt man sie trotzdem von oben rein? Was ist dann der Vorteil vom Magnet? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da der Vorteil sein soll. Weil wenn sie so einfach so wegzuklippen sind, dann, weißt du, manche dann Leute...
fällt dir ja ständig das Display in der Mitte runter.
Manche Leute spielen doch so dynamisch, so bei Mario Kart und gehen mit dem Controller mit und dann macht's Klick irgendwie und dein Display fällt runter. Das kann ja nicht sein. Vielleicht ist dafür dieser komische Button auf der Rückseite, weil der sieht strange aus. Also die Joy-Cons sehen eigentlich aus wie immer, nur halt ein bisschen länger werden sie. Vorne wird ein zweiter Button sein, wo vermutet wird, es ist eine Kamera für irgendwelche interaktiven Spielideen und so. Und auf der Rückseite sind jetzt oben so Trigger, wie man sie halt von PlayStation und Xbox-Controllern kennt. Aber der ist so komisch positioniert, dass das vielleicht zum Lösen des Magnets sein könnte, habe ich mir gedacht. Weil es sieht eigentlich nicht aus wie ein Button, wo der Finger draufkommt.
Also, ich könnte mir vorstellen, es gibt immer noch einen mechanischen Einklick-Mechanismus. Allerdings kommt der von der Seite einfach dann rein, einfach um das Ganze zu locken. Das heißt, du machst es magnetisch ran, es ist schon fest. Und dann machst du zufällig das, was jetzt passiert, wenn du es von oben rein slidest, so dieses allerletzte Ding, wo es auch das ikonische, oder wie sagt man denn bei Sounds, nicht ikonisch, sondern wie auch immer, genau, das Klack, dass das halt noch dann zusätzlich gemacht werden muss. Und das müsstest du auch lösen, bevor du sie dann ganz abnehmen könntest. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein bisschen enttäuscht bin ich von den angeblichen Tegra-Chip, der da drin sein soll. Mhm. Das ist ein T239. Das wäre nur eine Verachtfachung gegen dem aktuellen SoC und das wäre konsolensprungstechnisch einer der geringsten Sprünge, die wir je gehabt haben, von einer Generation auf die nächste. Ja, da kann ich nicht, also wenn das stimmt, wäre ich enttäuscht, was es auf dem Papier macht. Allerdings ist dann immer noch nicht klar, was Nintendo am Ende aus einer Verachtfachung rausholt. Klingt aber erstmal nicht so geil.
Ja, aber das ist ja leider typisch bei Nintendo, dass sie halt nie die großen Hardware-Sprünge machen. Aber was sie, wie du gesagt hast, die Spiele, die dafür unique entwickelt werden, holen ja meistens sehr viel mehr raus. Aber ich finde es halt trotzdem schade, dass sie jetzt einfach quasi in einem iPhone normal hinterherhinken, so mit einer neuen Konsole. Das muss ja eigentlich nicht sein, ne?
Ja, und ich befürchte aber, genau das wird so sein.
Ja.
Und auf der anderen Seite, solange Apple dann nicht geilere Sachen außer Balandro, wie heißt es, auf ihr iPhone bringt.
Nein, das Ding ist, Apple müsste halt endlich mal wirklich so Joy-Con-artig Dinger entwickeln und ein eigenes Gamepad.
Sie nie tun.
Das werden sie leider nicht tun, glaube ich auch nicht, aber damit könnten sie halt wirklich konkurrieren. Naja. Aber bleiben wir bei der Switch. Es gibt Leute, die sagen, sie würden sich tatsächlich auch eine Switch rein ohne Display wünschen, dass man wirklich einfach sagt, ja, okay, eine sehr günstige Variante, quasi nur die Docking Station und die Joy-Cons, die man dann halt da zum Aufladen hinmacht und dann nimmst du sie ab. Einen
Pro-Controller bitte.
Genau, und natürlich einen Pro-Controller mitliefern vielleicht, aber die Joy-Cons brauchst du ja für Motion-Spiele. Die haben ja Sensoren und so drin. Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie vielleicht wirklich nur die OLED-Version rausbringen und dann eine lokale Version ohne Display. Mal gucken, bin gespannt.
Also der Pro-Controller hat natürlich auch die Sensoren nicht ganz so ausgefeilt. Das haben wir erst gerade gemerkt, witziges Detail vielleicht. Am Rande, die Motion-Controls sind von Mario Kart in den Joy-Cons sehr viel leichtgängiger und sensibler und besser, wirklich, als wenn man versucht, mit dem Pro-Controller dann per Motion zu steuern, also links und rechts zu lenken. Fand Infrarot, ich interessant.
Und den Infrarotabstand Handmesser.
Genau, der fehlt ja auch.
Da sind wir beim guten Punkt, Abwärtskompatibilität. Glaubt ihr, Nintendo schafft es tatsächlich, die Switch 2 rauszubringen und alle Switch-Spiele laufen auf der Switch 2 ohne Ausnahme?
Auf jeden Fall.
Ja, oder? Das denke ich auch. Davon gehe ich absolut hundertprozentig aus. Also da würde ich Geld drauf wetten, weil alles andere wäre dumm.
Was ich aber befürchte, ist, sie werden komplett das Online-Repertoire neu launchen. Also Nintendo Online wird nochmal neu quasi aufgemacht und dann werden sie alles nochmal irgendwie anders optimiert, mit anderer Software drumrum launchen, mit einem neuen Gimmick vielleicht, weil das andere wird dann so langsam absterben, sodass du halt in 10 Jahren nicht die ganzen Nintendo Online-Services und Retro-Spiele spielen kannst.
Aber das fände ich super schade, weil sie haben ja jetzt für AbonnentInnen doch sehr viele Games wieder rausgebracht, die du jetzt einfach im Katalog hast. Und wir hatten das ja bei der Wii U und bei der Switch musste man die immer wieder
deswegen sich
neu holen. Aber bei der 2 kannst du es eigentlich nicht verargumentieren, dass du sie jetzt wieder kaufst.
Das konntest du schon nicht beim 3DS verargumentieren, wenn du sie dir schon mit dem DS gekauft hast. Und es ist trotzdem passiert. Und das wird diesmal genauso sein. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen.
Also ich habe es ja nicht erwartet, aber ein bisschen schade finde ich schon, dass Nintendo jetzt so auf Nummer sicher spielen wird. Wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, weil ich es schon immer cool fand, dass Nintendo halt immer, wenn eine neue Konsole kommt, irgendwas bahnbrechendes, gimmickhaftes Neues drin haben. Sei es der 3D-Bildschirm, sei es die Motion Controls, sei es doppelter Bildschirm, sei es jetzt bei der Switch eben die abnehmbaren Dinger und so. Und dass jetzt wirklich die nächste Nintendo-Konsole so einfach nur eine direkte
Fortsetzung
ist, angeblich, das finde ich schon enttäuschend, weil das halt so bricht mit der Nintendo-Tradition.
Ja, geht mir ganz genauso. Wobei man natürlich sagen muss, welche Innovation
soll noch kommen,
hat der GameCube zum Beispiel gehabt gegenüber dem N64, den zweiten Analogstick, das merkwürdigere Controller-Design. Das war ja schon auch ein relativ klassisches Upgrade. Mhm. Und auch bei der Wii U müsste man stark suchen, dass man jetzt wirklich Software findet, außer der Nintendo Land-Geschichte, die mitgeliefert wurde, die diese zwei Screens-Geschichte.
Ja, von der Software redet man jetzt gar nicht, aber die Hardware hat sich ja deutlich unterschieden als im Vergleich.
Von der Wii U und der Wii? Da hat sie nur die noch sensibleren Motion Control, also die Wii Motion Plus quasi integriert und halt das zweite Tablet.
Ja, die Wii U hatte doch das Tablet, das war doch quasi.
Genau, aber das wurde ja nur, habe ich ja gerade gesagt, wurde ja, ja nur bei Nintendo Land genutzt, so wirklich.
Ich sag ja, aber die Hardware hat einen großen Sprung gemacht, nämlich dieses Tablet auf einmal zu haben, wo du Sachen mitmachen hättest können, dass sie
keiner. Ja, genau, hat, ja, ja, das stimmt, Fall. Das ja. stimmt, was dann einfach nicht gemacht wurde.
Ich finde aber, die Wii U wird zu hart gescholten, weil ohne die Wii U-Erfahrung hätte es die Switch nie gegeben. Ich finde schon, dass die Wii U wichtig war in der Nintendo.
Absolut, ich mochte die Wii U. Ich fand sogar das Launch-Line-Up und alles fand ich spannend und neuartig, weil es halt, ich glaube mit Zombie U, das war ja auch zum Launch da, ja, das und Nintendo Land hat mir schon damals gezeigt, was möglich wäre. Danach kam halt nichts mehr. Aber das, was zum Launch da war, fand ich eigentlich cool genug, dass es eine eigene Sache war.
Wäre halt, geil gewesen. Wäre halt geil gewesen, wenn du die Wii U, das Gamepad auch einfach mitnehmen hättest können. Ja, wenn sie das damals schon geschafft hätten, wäre das ein Wahnsinnserfolg gewesen.
Ja. Vielleicht ein bisschen zu früh dran gewesen, aber das fand ich auch. Fand ich, ich stimme euch allen zu, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Ich habe hier nur gesessen und genickt.
Na, dann nicken wir noch ein bisschen weiter. Bis in die nächste Woche rein und sagen uns immer, ja, Insat Moin, Mensch, das ist ein toller Podcast. Da erzähle ich mal meinem besten Freund und meiner besten Freundin nochmal von, dass die das vielleicht auch hören. Oder lasst uns vielleicht ein positives Review da auf Apple Podcasts oder in einer anderen Podcast-App oder einfach im Internet oder schreibt uns eine nette E-Mail. Bis zur nächsten Woche. Tschüssikowski.
Ciao. Ciao.